Die Predigt Jesus auf die Szene rufen wurde am Sonntag, dem 4.8.1963 in Chicago, Illinois gepredigt. Übersetzt wurde diese von Klaus Konrad. Gott segne dich, Bruder. Lasst uns unsere Häupter beugen. Himmlischer Vater, wir sind froh, dass wir dich noch haben, Herr. Wenn wir alles andere verloren haben, haben wir immer noch dich. Du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir danken dir, Herr, für diese wunderbaren Dinge, die du uns in dieser Endzeit gezeigt hast. Wir danken dir für diese Erweckung und für diesen Ort hier, für Bruder Carlson und für all die dienenden Brüder, die versuchen, das Richtige aufrechtzuerhalten. Wir beten für sie, Herr, von ganzem Herzen, dass du hier in Chicago eine große Erweckung geben wirst, Herr. Gewähre es. Wir freuen uns darauf. Und nun vergib uns unsere Sünden und Übertretungen. Und jetzt, Herr, bin ich zwar körperlich müde, aber im Geist fühle ich mich frisch. Und ich bete, dass du uns jetzt alle erfrischst und uns bereit machst für das, was du heute Abend für uns hast. Wir bitten dich darum in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Dies war wirklich eine großartige Zeit der Erfrischung für mich. Ich habe es sehr zu schätzen gewusst. Der Herr Jesus weiß nur, wie sehr ich danke dem Herrn für das, was er hat, für das, was er für uns getan hat. Nun möchte ich euch Zuhörern für all eure Freundlichkeit und für ihre Mitarbeit danken, dafür, dass ihr bei uns geblieben seid und dem Wort zugehört habt. Nachdem wir am Sonntagnachmittag eine Versammlung abgehalten haben, ist der Saal heute Abend wieder brechend voll. Dafür sind wir sehr dankbar. Nun möchte ich euch für die kleinen Geschenke danken, die ihr mir durch Billy Paul geschickt habt. Die Schachtel mit den Süßigkeiten und die Schachtel mit den Keksen und eine Schachtel mit Walnusskernen und all die kleinen Geschenke und Dinge. Sie bedeuten unserem Herzen so viel. Wir wissen das sehr zu schätzen. Normalerweise, ich glaube, Sie haben gesagt, dass Sie eine Liebesgabe eingenommen haben. Das war nicht der Grund, warum ich gekommen bin. Das wisst ihr alle nach all den Jahren. Aber was das Liebesopfer angeht, ich schaue es nicht einmal an, sehe es nicht. Es geht direkt an für die Missionsreise nach Übersee, die ich gleich antreten werde. Ich werde einige von euch feinen Norwegern und Schweden besuchen, eure ursprüngliche Heimat, wo ihr herkommt, drüben in Norwegen und Schweden, und hinunter nach Dänemark, hinauf nach Finnland. Und dann besuche ich Bruder Metzen in Kenia und Tanganyika und besuche seine Schulen. Der kleine Bruder hat in diesen Schulen wirklich hart gearbeitet. Ich werde ihn besuchen, um den Dienst, den der Herr Jesus mir gegeben hat, vor diese kostbaren jungen Männer zu stellen, die dort das Evangelium verkündigen. Von dort aus geht es weiter nach Südafrika und wir versuchen, über China, Japan und auf der anderen Seite der Welt wieder zurückzukommen. Das ist es, was wir mit diesen Liebesgaben tun. Und wir sind, das heißt, die Leute sind nicht in der Lage, die Treffen zu finanzieren. Also halte ich einfach alles zurück, was die Leute mir geben, das hereinkommt. Ich löse nicht einmal einen Scheck ein. Es ist von der Gemeinde abgestempelt und geht in eine Opfergabe und kann nur dafür verwendet werden. Das ist alles. Dann weiß ich, dass es richtig verwendet werden muss. Also sind wir dankbar. Und ich werde sicher froh sein, etwa 80% unserer Gemeinde hier in Chicago sind normalerweise Norweger oder Schweden. Und das sind wirklich nette Leute. Ganz ehrlich, ich verlasse Chicago und gehe nach Tucson, Arizona. Dort lebe ich jetzt. Und ich wohne. Meine Vermieterin ist eine kleine Schwedin. Ich glaube, sie wird heute Abend hier sein, Schwester Larsson. Ich wohne bei ihr zu Hause in Tucson, Arizona. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber sie wohnt hier in Chicago und wenn sie nicht gerade in Tucson ist, ist sie vielleicht jetzt hier. Eine reizende, süße kleine Person mit einem reizenden Ehemann. Wir wissen sie sehr zu schätzen. Und nun, Bruder Carlson, christliche Geschäftsleute, alle Predigerbrüder überall, der Herr segne euch reichlich. Der Herr segne diesen Ort und mache ihn zu einem großen Ort des Heils, zu einem Zufluchtsort, an dem die Gerechten Zuflucht finden und sicher sind. Das ist mein aufrichtiges Gebet. Und ich vertraue von ganzem Herzen darauf, dass in diesen scharfen, schneidenden Botschaften, wenn ich absichtlich versucht habe, jemanden zu verletzen, Gott mir verzeihen möge. Ich möchte das nicht tun, um nichts in der Welt. Aber dennoch bin ich ein Gefangener dieses Wortes, seht ihr? Ich muss ganz darin bleiben. Ich spreche keine harten Dinge, damit sich die Leute schlecht fühlen. Ich spreche manchmal Dinge, die scharf sind, damit die Leute hinschauen. Seht, ein ausrufendes, oh, schaut. Seht, damit ihr es euch anschaut, um zu sehen. Wenn man die Leute dann erwischt, vielleicht provoziert es euch auch manchmal. Und in 9 von 10 Fällen, wenn ihr ein wenig provoziert werdet, geht ihr dazu über, in der Schrift zu suchen und Gott erledigt dann den Rest, versteht ihr? Schaut einfach nur in die Heilige Schrift. Wenn ich jemals etwas sage, das im Widerspruch zur Heiligen Schrift steht, seid ihr verpflichtet, mir das mitzuteilen, mir zu schreiben oder es mir auf andere Weise mitzuteilen. Und das ist der Grund, warum ich mich euch gegenüber verpflichtet fühle, die Heilige Schrift zu erklären. Ich versuche nicht, sie zu erklären, sondern sage einfach, wie sie geschrieben steht. Das ist es, was sie besagt. Glaubt es so. Nun, ich schätze den Besuch sehr. Ich bin müde und komme zu euch. Ich hatte nur Interviews und Besprechungen und so weiter und bin ziemlich erschöpft. Und zwei Treffen am Tag machen mich ein bisschen müde und ich bin schon ein bisschen älter, als ich früher war. Ich habe gerade die 25 überschritten zum zweiten Mal. Das ist richtig. Nun, es gibt nur ein Bedauern, dass ich ihn nicht früher im Leben kennengelernt habe. Ich habe das Evangelium gepredigt, als ich ungefähr, ich schätze mal, 22 Jahre alt war. Und ich wünschte, ich hätte mit dem Predigen angefangen, als ich sprechen lernte, schon als kleiner Junge. Ich habe all diese kostbaren Jahre verpasst. Für jemanden, der noch jung ist, hoffe ich, dass ihr versteht, wo ich meinen Fehler gemacht habe, von etwa 10 Jahren an, bis 21 oder 22. Ich vertraue darauf, dass ihr früher anfangt, damit ihr nicht auf das Bedauern zurückblicken müsst, auf das ich blicke. Der Herr sei mit euch, ist mein Gebet. Und ich vertraue darauf, dass etwas, das der Herr Jesus mich hat tun lassen, durch eine Gabe, siehst du, ich könnte nicht sagen, dass ich ein Prediger bin, denn ich bin, erstens bin ich nicht wortgewandt genug, ich habe keine Ausbildung, deshalb kann ich nicht sagen, dass ich ein Prediger bin. Denn wenn ein Mann sagt, ein Priester, dann suchen sie sofort nach einem College-Abschluss. Sie suchen nach einem großen Doktor der Theologie oder so etwas. Und wenn du dann Prediger sagst, dann verwendest du meine Worte, meine schlechte Grammatik, diese Art von niedergeschlagenem Blick. Aber der Herr hat mich gesandt, für seine kranken Kinder zu beten. Und das, was ich von ihm weiß, möchte ich von ganzem Herzen zum Ausdruck bringen. Wenn ich Fehler mache, betet ihr für mich. Ich bin nicht unfehlbar, ich bin euer Bruder. Und jetzt vertraue ich darauf, dass Gott etwas bewirkt hat. Wenn er das noch nicht getan hat, möge er es heute Abend noch tun, ein Wort oder etwas sagen, das euch dazu bringt, an ihn zu glauben. Vor nicht allzu langer Zeit wollte mir hier jemand ein Geschenk machen, und zwar eine beträchtliche Summe Geld. Und ich sagte, ich kann es nicht annehmen. Ich sagte, ich wüsste nicht, was ich damit tun sollte, sagte ich. Ihr sagtet, nun, es waren 1.000 Dollar, siehst du? Und ich erwiderte, ich wüsste nicht, was ich damit tun sollte. Ihr sagt, nun, das ist für dich persönlich. Wir wollten es nicht für die Gemeinde. Es geht nicht an die Gemeinde. Das ist eine Stiftung. Seht, es geht an die Gemeinde im Namen der Gemeinde. Aber es ist ein Fonds, der nur für Übersee bestimmt ist, versteht ihr? Und deshalb sind die Spenden nicht steuerpflichtig. Also muss es auch dafür verwendet werden. Der Treuhänderausschuss, die Treuhänder sitzen heute Abend genau hier und hören mir zu. Und das ist wahr. Und ich sagte, ihr sagt, wir wollen das für dich und deine Familie. Es war ein Scheck. Ich konnte ihn nicht annehmen. Ich sagte, das kann ich nicht tun. Ich sagte, wollt ihr mich glücklich machen? Ihr sagt, sicher. Ich sagte, kann ich damit tun, was ich will? Ja. Ich sagte, dann lass mich helfen, meinen Weg nach Übersee zu bezahlen. Und ich sagte, wir haben genug Kleidung zum Anziehen. Die Leute geben uns eine Menge Kleidung und wir haben genug zu essen auf dem Tisch. Ich verdiene 100 Dollar pro Woche in der Gemeinde. Und dann sagte wir kommen ganz gut zurecht. Lass mich damit machen, was ich will. Und ich sagte, na gut, es gehört dir. Sei du glücklich. Und ich sagte, es wird mich sehr glücklich machen. Ein Bruder tritt auf die Kanzel, unterbricht Bruder Branham und sagt, lasst mich nur ein Wort sagen. Direkt hinter Bruder Branhams Auto ist ein blauer Oldsmobile-Kombi geparkt. Nun, wenn sie losfahren, werden sie dort angekettet sein. Wenn du also hier bist, würdest du bitte gehen und ihn wegfahren. Einen blauen Oldsmobile-Kombi aus Iowa. Ich habe das Kennzeichen nicht, aber vielleicht weißt du, wer das ist. Und würdest du bitte dein Auto wegfahren? Danke. Ja, Liebe, wir sind euch wirklich sehr dankbar, Leute. Und nun segne euch der Herr reichlich. Und wenn ihr mal in Jeffersonville seid, schaut bei mir vorbei. Wenn ihr durch Tucson kommt, haltet an und besucht mich. Und ich freue mich, euch zu sehen. Nun jederzeit. Da ich in Tucson lebe, das Büro, erinnert euch, bleibt weiterhin in Jeffersonville. Billy Powell ist die ganze Zeit dort und weiß, wo er mich jederzeit erreichen kann. Seht ihr? Er ist so ziemlich der Einzige, der es weiß. Denn ich bin im Einsatz, mal hier, mal dort. Vielleicht bin ich hier, sagen wir, in Tucson, in einer Stunde, wenn der Herr mir eine Vision gegeben hat, bin ich vielleicht auf dem Weg nach Hawaii. Wo auch immer er mich hinführt, dorthin gehe ich. Nirgendwo anders als genau dort, seht ihr? Und ihr betet für mich. Wenn ich euch nicht mehr sehe, diesseits des Flusses, treffe ich euch drüben. Amen. Nun, bevor wir uns dem Wort nähern und heute Abend, möchte ich mir nur ein paar Augenblicke Zeit nehmen, denn ich habe einige meiner Freunde aus Jeffersonville getroffen und eine andere Gruppe von ihnen auf der Straße getroffen und sie kommen heute Abend nach der Versammlung. Und ich wollte über das Thema der Countdown predigen, das ungefähr 2,5 Stunden lang ist. So würdet ihr nicht vor Tagesanbruch am Morgen in Jeffersonville ankommen. Und viele von euch müssen zur Arbeit gehen. Ihr habt mich diese Woche sprechen hören und es hat Freude gemacht, mit euch zusammen zu sein. Und heute Abend werde ich versuchen, mein Bestes zu geben. Nun, dann werde ich das nicht mehr sagen und ich möchte auch nichts Falsches sagen. Nun wollen wir beten, bevor wir uns dem Wort nähern. Barmherziger Gott, ich habe erkannt, dass ich hier auf Menschen schaue, von denen ich einige vielleicht nie wiedersehen werde. Dies wird unser letztes Treffen sein. Wenn ich in einem Jahr wiederkomme, werden viele, vielleicht sogar einige, nicht mehr hier sein, jedenfalls die älteren Leute. Und Herr, ich weiß, dass heute Abend einige hier sind, die krank sind, und wenn du ihren Körper nicht irgendwie berührst, werde ich, vielleicht werden sie auch nicht mehr lange hier sein. Und noch einmal, Herr, ich bin vielleicht nicht mehr lange hier. Wir wissen es nicht. Lasst uns also aufrichtig und ernsthaft sein und uns an das Wort Gottes erinnern, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Und ich werde das Wort lesen, Herr. Alles, was ich tun kann, ist, das Wort zu lesen, und wir verlassen uns darauf, dass du etwas sagst oder tust, das jeden unerlösten Menschen hier heute Abend retten wird. Möge das Wort Gottes heute Abend für einige Menschen, die noch nicht gerettet sind, so real sein, Herr, dass sie dich in ihrem Herzen als ihren Retter annehmen. Und möge der Heilige Geist unter uns kommen, zu uns sprechen und das Werk Gottes vollbringen, indem das Wort Gottes durch nachfolgende Zeichen bestätigt wird. Gewähre es, Vater. Und wenn das Leben vorbei ist und wir zum ewigen Leben kommen, werden wir so dankbar sein, Herr, bis zu der Zeit. Und dann in dem Zeitalter, das kein Ende hat, wollen wir uns zu deinen Füßen niederwerfen und auf den schauen, den wir lieben und der uns geliebt hat. Erhalte uns bis dahin gesund und glücklich und dir dienlich. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ein Bruder kommt wieder auf die Kanzel und bittet einen Autobesitzer, sein Auto wegzufahren. Schlagen wir nun in der Heiligen Schrift das 4. Kapitel aus Markus, Vers 35 auf, wenn ihr ihm folgen wollt oder ihn vielleicht aufschreiben wollt. Ich weiß, dass viele Leute sich einen kleinen Text in ihrer Bibel markieren, aus dem ein Prediger spricht, und von dort aus greifen sie dann gerne darauf zurück. Und ich lese gerne diese kleinen, einfachen Bibelbotschaften und spreche über sie. Es erfreut mein Herz, das zu tun. Der 35. Vers des 4. Kapitels aus Markus. Und am selben Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren auf die andere Seite. Und als sie das Volk weggeschickt hatten, fanden sie ihn, wie er im Schiff war. Und es waren auch andere Schiffchen bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen gegen das Schiff, so dass es nun überfüllt war. Und er war in dem hinteren Teil des Schiffes und schlief auf einem Kopfkissen. Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm: Meister, sorgst du dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf und wehrte dem Wind und sprach zum Meer: Schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr so furchtsam? Wie kommt es, dass ihr keinen Glauben habt? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Was ist das für ein Mensch, dass ihm auch die Winde und das Meer gehorchen? Für einen kleinen Vortrag heute Abend möchte ich einen Text daraus nehmen und ihn so nennen: Jesus auf die Szene rufen. Lasst uns Jesus auf die Szene rufen. Wisst ihr, ich kann mir gut vorstellen, wie er sich gefühlt hat. Er hatte gerade einen tollen Tag hinter sich und er war müde. Und er hatte an diesem Tag viel gesprochen und Gleichnisse gelehrt. Wie ihr seht, über das Senfkorn und andere Dinge. Er hatte einen großen Tag, an dem er Kranke geheilt und gelehrt hatte und seine körperlichen Kräfte waren fast erschöpft. Und wenn ein Prediger weiß, wie sehr uns unsere kleinen Dienste ermüden, was muss es dann mit ihm gemacht haben? Erinnert euch, im Fleisch war er nur ein Mensch, aber im Geist war er Gott. Aber ein Mensch im Fleisch. Also war sein Leib ein menschlicher, der Versuchungen unterworfen war, der Krankheiten unterworfen war, genau wie der unsrige. Denn er hatte sich anzuziehen, war ein Mann, ein Mensch. Und gleichzeitig war er Gott im Geist. Er sagte: Ich und mein Vater sind eins. Mein Vater wohnt in mir. Als Johannes ihn am Jordan taufte, sehen wir, wie sich Gott wie eine Taube vom Himmel herabbegibt und die Stimme sagt, dies ist mein geliebter Sohn, in dem ich Wohlgefallen gefunden habe, zu wohnen. Wenn man das Original nimmt, und zwar so, wie es geschrieben ist, heißt es, in dem ich Wohlgefallen gefunden habe, in ihm zu wohnen, seht ihr? Aber man hat das Verb vor das Adverb gesetzt, in dem ich Wohlgefallen gefunden habe, zu wohnen, oder wo ich Wohlgefallen gefunden habe, zu wohnen, in dem ich Wohlgefallen gefunden habe, in ihm zu wohnen, seht ihr? Er, Gott, wohnte in Christus und in ihm war die Fülle der Gottheit leibhaftig. Gott drückte sich selbst durch Jesus aus und Jesus war die Rechtfertigung Gottes. Könnt ihr das jetzt verstehen? Die Versammlung sagt Amen. Seht, nicht drei Menschen, sondern drei Eigenschaften des einen Gottes. Nicht drei Götter heilt nicht, seht ihr? Nicht drei Götter, nicht Vater, Sohn und Heiliger Geist, es sind nicht drei verschiedene Götter. Es ist ein Gott in drei Erscheinungsformen. Gott, der Vater, in der Gestalt des Heiligen Geistes, war in einer Feuersäule und die konnte niemand um ihn herum berühren. Er war heilig. Kein Sündopfer wurde dargebracht, nur ein potenzielles Opfer. Jetzt kam dieselbe Feuersäule, die Vaterschaft, herab und wurde zu Gott in der Sohnschaft. Er wohnte in einer Säule aus Feuer. Hier wohnte er in der Schekina-Herrlichkeit. Hier wohnte er in einem Körper, der sein Sohn war, den er in der Gestalt eines Menschen schuf und machte. Das machte ihn zum Sohn Gottes, zum zweiten Adam. Nun, er musste durch den Schoß einer Frau kommen, nicht wie Adam, denn das war es, was er verurteilen musste, die Geburt eines menschlichen Wesens durch eine Frau. Siehe, also musste er auf diese Weise kommen. Das ist also Gott, der Sohn, derselbe Gott. Und nun hat er durch die Darbringung dieses Körpers ohne Sünde ein menschliches Opfer dargebracht. Die Zelle oder der Geist, das Leben, liegt im Blut. Und wenn die Blutzelle eines Lammes oder eines Tieres zerbrochen wurde, konnte das Leben, das in dieser Zelle war, nicht auf den Anbeter zurückkommen, weil es ein Tier war. Und wir sind ein menschliches Wesen. Wir sind anders. Das Tier hat keine Seele. Der Mensch hat eine Seele. Also konnte der Geist nicht auf ihn zurückkommen, nachdem er sein Opfer dargebracht hatte. Aber er brachte es dennoch dar, und zwar aufrichtig und mit dem Glauben, dass er glaubte, dass dieses vollkommene Opfer kommen würde. Aber als die Blutzelle in Jesus Christus zerbrochen war, wurde Gott freigesetzt. Seht? Er war Gott. Dieses Blut war nicht jüdisch. Das Blut war nicht heidnisch. Es war eine schöpferische Blutzelle, Gott in Person. Und nun reinigt dieses Blut, das als Sühne für unsere Sünden dient, den Gläubigen, nimmt alle seine Sünden von ihm weg, als hätte er nie gesündigt. Gott legt sie in das Meer des Vergessens. Und derselbe Gott, der auf Jesus Christus war, wirkt im Gläubigen weiter und tut die gleichen Werke, die er hier getan hat, denn es ist derselbe Geist. Es gibt Gott, seht, nicht drei Götter. Oh, wie viele von euch trinitarischen Menschen haben das verwechselt. Und wie ihr Oneness-Leute es auch verwechselt habt, dass er einer ist wie euer Finger. Seht ihr? Ihr habt es beide verwechselt, seht? Ja, das ist richtig. Er ist der eine Gott, wie dein Finger, einer. Wie könnte er sein eigener Vater sein, seht? Seht, er kann nicht sein eigener Vater sein. Und wenn er einen anderen Vater als den Heiligen Geist hätte, und wenn Gott ein Mensch ist, eine Person, dann ist er ein... Der Heilige Geist war sein Vater. Und Gott ist sein Vater, Matthäus 1. So wäre er ein uneheliches Kind, seht ihr? Ihr könnt also weder das eine noch das andere machen, es ist beides falsch. Er war Gott, manifestiert im Fleisch seines schöpferischen Sohnes, seht ihr? Nun, das heißt, Gott schuf den Sohn. Und wenn ihr Katholiken sagt, ewige Sohnschaft, woher kommt dann so ein Wort? Für mich macht das keinen Sinn. Wie kann er ewig sein und ein Sohn sein? Ein Sohn ist etwas, das gezeugt wurde von, wie kann das ewig sein? Das Ewige hat nie begonnen, es endet nie. Wie kann es also eine ewige Sohnschaft sein? Oh mei, wenn diese Denominationen keine Skrupel haben, weiß ich nicht, was sie haben. Kein Wunder, dass die Menschen keinen Glauben haben, sie wissen nicht, woran sie glauben sollen. Das ist richtig. Was wir brauchen, ist eine gute, altmodische Rückkehr zur Bibel. Das ist richtig. Ganz genau, das ist richtig. Nun, Jesus war ein Mensch, körperlich, war müde, erschöpft. Er lag da, müde. Die Tugend war von ihm gewichen. Und da er Gott war, konnte er nur tun, was... Was? Nun sagst du, wie konnte er Gott und Mensch sein? Seht ihr, darin liegt das Geheimnis. Im Körper war er Mensch, im Geist war er Gott, seht ihr? Jemand fragte mich, wie hat er dann, zu wem hat er im Garten Gethsemane gebetet? Ich sagte, das werde ich dir beantworten, wenn du dies beantwortest. Glaubst du, dass du den Heiligen Geist hast? Ja. Ich sagte, zu wem betest du dann? Wo ist er, wenn du zu ihm betest? Du behauptest, du hättest ihn, und doch betest du zu ihm. Seht ihr? Die Leute, sie haben einfach irgendeine kleine Idee und machen sich damit verrückt, versteht ihr? So läuft das. Nun, im Geist war er Gott. Jesus sagte in Johannes 3, wenn der Sohn des Menschen, der jetzt im Himmel ist, noch hier auf der Erde steht. Wenn der Sohn des Menschen, der jetzt im Himmel ist. Wie würdet ihr das beantworten? Er sagte, er sei damals im Himmel gewesen und hier stand er auf der Erde, seht ihr? Oh mein, siehst du, er musste Gott sein, der Allgegenwärtige, seht ihr? Sicherlich, er ist überall anwesend, er kennt jeden Gedanken. Indem er allwissend ist, alle Dinge kennt, kann er auch allgegenwärtig sein, seht ihr? So finden wir ihn nun wissend, dass er am nächsten Tag eine große Aufgabe vor sich hatte. Ging er nach Gadara. Und in Gadara gab es einen Wahnsinnigen, einen Mann, der den Verstand verloren hatte und draußen unter den Teufeln lebte und sich selbst schnitt, ein armer Mann, der nicht um seine eigene Hilfe bitten konnte. Und jetzt sehen wir, dass er auf dem Weg dorthin ist. Ich glaube, er wusste alles darüber. Der Vater hatte ihn dorthin gesandt. Er wusste es. Und nun, müde und erschöpft, geht er zurück und nutzt die Gelegenheit für eine kleine Rast, während das Schiff über das Meer fährt. Ein großartiger Tag. Vielleicht um diese Zeit am Abend oder etwas später überqueren sie das Meer, während Jesus in den hinteren Teil ins Heck des Schiffes ging. Wahrscheinlich begab er sich an einen kleinen Platz dort hinten und legte sich auf ein Kopfkissen. Und während er dort lag und sich ausruhte, dachten die Jünger, jetzt ist unsere Tagesreise zu Ende oder unsere Arbeit für ihn. Jetzt nehmen wir unsere reguläre Aufgabe auf. Lasst uns einfach anfangen, das Boot zu rudern. Genau wie die Jünger heute, nachdem die Erweckung vorbei ist. Und wir alle wissen, dass sie vorbei ist. Das kann man auch gleich klären. Es ist vorbei. Die große Erweckung, die wir erlebt haben. Wir haben nur noch eine Nachlese. Da es vorbei ist, gehen alle zurück in ihre eigene Gemeinde und was auch immer, um ihre alte Arbeit wieder aufzunehmen, was auch immer sie gerade tun. Und wir erfahren, dass sie das taten, während Jesus sich ein wenig ausruhte. Und nun begannen sie, sich über die Werke zu freuen, die sie ihn hatten tun sehen, und darüber miteinander zu sprechen. Oh, ich stelle mir das gerne so vor, dass sie sich über die Erweckung freuten, die sie an diesem Tag erlebt hatten. Wisst ihr, es ist genau wie bei seinen Jüngern jetzt. Wenn ihr nach Hause geht und der Herr Jesus sich heute Abend mit uns trifft, wird er etwas Außergewöhnliches tun, so wie er es gestern Abend getan hat, indem er die Gelähmten aufstehen und gehen ließ und andere Dinge, seht ihr? Wenn er das tut oder wenn jemand gerettet wird oder so etwas, dann geht man nach Hause und vielleicht setzen sich die Frau und ihr Mann, die Kinder oder so etwas zusammen und reden darüber. Das ist es, was diese Jünger, glaube ich, getan haben. Sie sprachen über das, was sie gesehen hatten. Oh, sie müssen sich darüber gefreut haben und sie müssen über seine Taten gesprochen haben, darüber, wie er sich selbst als das verheißene Wort Gottes erwiesen hat. Der Messias hatte ihnen durch seine Taten, durch sein Wort, durch sein Handeln bewiesen, dass er der Gesalbte war. Das Wort Gesalbter oder das Wort Christus bedeutet der Gesalbte. Deshalb würde es einen Gesalbten geben, der über alle Propheten erhaben ist, denn die Propheten hatten einen Teil Gottes, aber er hatte die Fülle Gottes, seht ihr? Der Mensch konnte also nur einen Teil haben, er hatte die Fülle der Gottheit, leibhaftig. Sie unterhielten sich darüber, wie dies bewies, dass er es war, denn durch das Wort, das sie kannten und von dem sie hörten, wie er es erklärte, wurde ihnen bewiesen, wer er war. Oh, was muss das für ein großartiges Gespräch unter diesen Jüngern gewesen sein. Einer von ihnen wird gesagt haben, nun denn, wir wissen es, wir sind damit zufrieden. Wir glauben, dass er der Messias ist. Nun seht ihr, sie dachten, er würde es nicht mitbekommen. Er war im hinteren Teil des Schiffes. Also sagten sie, wir wissen, dass er der Jünger sein muss. Muss der gesalbte Messias sein. Dann müssen sie über die Haltung des Volkes gesprochen haben. Jetzt müssen sie so etwas gesagt haben wie, wenn wir das sehen können, wir ungebildeten Leute, wir Fischer vom See hier, und wir können sehen und erkennen und unsere Schriften lesen und erkennen, dass er genau in dieses Bild passt. und erkennen, dass er der von Gott Identifizierte ist, dass er der Messias ist. Warum können die Intellektuellen das nicht sehen? Was ist los mit ihnen, dass sie es nicht sehen können? Sie diskutierten über die Haltungen. Einige Leute glaubten, andere nicht. Warum? Es ist dasselbe, wie es heute ist. Einige Menschen werden ihm heute glauben, andere nicht. Aber das ändert ihn nicht im geringsten. Er ist immer noch derselbe. Es ändert ihn nicht. Einige Leute an diesem Tag diskutierten vielleicht so etwas wie: Wisst ihr, ich habe heute mit ein paar Leuten da unten gesprochen, er verwandelte den Fisch, vermehrte die Brote und die Fische. Ich sprach mit einigen von ihnen und sie sagten, das kann nur Jehova sein, denn Jehova war es, der den Kindern Israels das Brot aus dem Himmel regnen ließ. Und sie sagten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser. Dieser Mann muss der Messias sein, denn wir wissen, dass der Messias ein Prophet ist. Und was immer er sagt, das Wort Gottes ist bei ihm. Und was auch immer er sagt, es muss geschehen. Und dieser Mann ist der Messias, denn was er sagt, das geschieht auch. Amen. Das gefällt mir. Das ist der Grund, warum ich solches Vertrauen in dies habe, denn dies ist, was er sagte, und es wird geschehen. Das ist richtig. Er sagte, das ist sein Wort. Was immer er sagt, wird geschehen. Alle Himmel und die Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Und dann nahmen einige von ihnen die negative Seite. Sie, die Ungläubigen. Sie sagten, dieser Mann ist nur ein Wahrsager. Dieser Mann kann nichts tun. Wir wissen, dass er nur ein Wahrsager ist. Sie wussten aber, dass er ein geheimnisvolles Leben hatte, denn er konnte den Menschen direkt ins Herz schauen und ihnen genau sagen, was sie taten, was sie getan hatten, was ihre Probleme waren und was passieren würde. Und es hat nie versagt. Es geschah genau auf diese Weise. Und das kann nur Gott sein. Nun kann kein Zeichendeuter oder Wahrsager daherkommen und ein bisschen raten und dir etwas Halbgares vorhersagen. Das ist der Teufel. Jeder weiß das. Sie haben also keinen Zeichendeuter oder Wahrsager da draußen gesehen, der das Wort Gottes offenbart. Nein, natürlich nicht. Das haben sie nicht getan. Sie sind irgendwo unterwegs und nehmen irgendwo eine Gabe auf, um euch zu verführen. Das ist richtig. Und sie leben irgendeine Art von Leben. Dieser Mann bewies, dass er der Messias war. Siehst du, die beiden Geister sind so nah beieinander, dass es sogar die Auserwählten verführen würde, wenn das möglich wäre. Aber wenn man auserwählt ist, wird es einen nicht verführen, seht ihr? Aber sie sind so nah beieinander und besonders in diesen letzten Tagen, Jesus versprach, dass es so sein würde. Die zwei Geister. Und wie dies, die andere Seite, weit weg auf beiden Seiten, hier buchstäblich außerhalb der Reichweite. Wo die Schlacht ist, da ist Satan ganz vorne. Nicht jemand, der die Babys küsst und die Toten begräbt und ein Taschenmesser trägt, sondern jemand mit einem zweischneidigen Schwert, ganz vorne in der Schlacht. Das ist es, seht ihr? Das ist das, was entscheidend ist. Das ist der Punkt, an dem die Schlacht am heftigsten ist. Das ist der Ort, wo der Feind steht. Und ganz hinten, nun, da bemerkt man es nicht. Seht? Du bekommst keinen Tadel. Es kommt nichts. Nur, Doktor, so und so, wir sind sehr froh, dich zu sehen, unser ehrwürdiger Bruder. Doktor, so und so, heiliger, göttlicher Vater. Seht ihr? Oh mein. Aber wenn du da oben bist, dieser alte Beelzebub, dieser Teufel, dieser Heuchler, er ist nichts anderes als der Teufel. Das bringt jedes Mal Wirbel mit sich. Jawohl, seht ihr? Dort hat er also gestanden. Und sie wussten, dass das Wort gerechtfertigt war, dass es bewiesen war. Und so war es, wisst ihr, es könnte der junge Johannes gewesen sein, der sein Herz nicht so sehr mit so viel Theologie gequält hatte, dass er so etwas gesagt haben muss wie, stell dir das vor, genau hier auf dem Schiff, dieser eine, der nach Jehovas Wort der Diener Jehovas ist, an dem er wohlgefallen hat, ist hier mit uns im Schiff. Was für eine Sicherheit. Oh, wenn wir heute Abend nur diese Vision erhaschen könnten. Genau der Jehova, der Himmel und Erde gemacht hat, ist in diesem unserem kleinen Schiff, während wir auf der feierlichen See des Lebens segeln. Denn der Heilige Geist ist Jehova in Geistform, in euch, seht ihr? Gott, der Heilige Geist, ist Gott selbst in euch. Jesus sagte, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich im Vater bin, der Vater in mir, ich in und ihr in mir. Oh mei, denn Gott, alles was Gott war, goss er in Jesus ein. Und alles, was Jesus war, goss er in seine Gemeinde, teilte sich selbst am Pfingsttag. Die Feuersäule kam herab und zerbrach sich selbst die Schekina-Herrlichkeit und teilte sich in verschiedene Teile. Zungen aus Feuer wurden auf jenen gesehen. Der Heilige Geist, Gott, verkörperte sich selbst in den Menschen. Amen. Was für eine erstaunliche Gnade, wie süß der Klang. Wie sicher ist sie? Wie sicher fühlen wir uns, wenn wir auf den Autobahnen fahren, was auch immer wir tun, denn Jesus liegt in dem Schiff. Amen. Derjenige, der jedes Wunder vollbringen kann, der alles tun kann, was er möchte, der es wieder tut, der sich selbst perfekt ausweist. Er ist in unserem kleinen Boot, während wir auf der feierlichen Hauptstrecke des Lebens segeln. So wie er damals war, so ist er jetzt. Was für ein Gefühl der Sicherheit, während wir durch die unruhigen Gewässer des Lebens segeln. Wenn dieser Mel Johnson, der fähige Sänger, der kleine Schwede, singt, wenn ich über den Fluss Jordan gegangen bin. Stell dir vor, wenn du zum Fluss kommst, wird er da sein. Ich verlasse dich nicht und lasse dich nicht im Stich. Was für eine Verheißung, wenn man durch diese unruhigen Gewässer fährt. Diese waren so ähnlich wie wir heute. Die Jünger, die in jener Nacht auf dem Schiff waren, nach der Erweckung, haben sich an den Ergebnissen erfreut. Nun suchen wir vielleicht zwischen den Erweckungen nach einem weiteren Aufschwung, wo etwas geschehen muss, das die Gemeinde zusammenführt. Es wird eine Art von Druck geben müssen. Gott macht es immer so, dass er sein Volk zusammenführt. Ich glaube, dass es sich bereits formiert, dass es alles ausschließt, was nicht mit ihnen übereinstimmt, und dass es dann die Gemeinde gemeinsam leiten wird. Und wir warten darauf, dass das geschieht, und wir leben von den Ereignissen der großen Erweckung, die wir gerade hinter uns haben. Und er ruht sich aus. Er ruhte damals, wie er es tat, als er sein Werk im Buch Genesis vollendete. Die Bibel sagt, und am siebten Tag ruhte Gott von allen seinen Werken. Und nun hatte Jesus diesen Tag vollendet. Und er ruhte von den Werken, die er an diesem Tag vollbracht hatte, und ruhte für das, ein größeres Werk, das morgen beginnen sollte. Siehst du, ein bisschen ausruhen. Und ich glaube, das tut er auch jetzt. Die Begeisterung im Volk ist nicht vorhanden. Man kann nicht mehr den Enthusiasmus von einst sehen. Wir hatten vor 10 oder 15 Jahren, als die Erweckung begann, eine der längsten Erweckungen, die wir je hatten. Und die Geschichte zeigt, dass eine Erweckung nicht länger als 3 Jahre dauert. Und wir hatten eine in diesen letzten Tagen. Etwa 15 Jahre lang das Erweckungsfeuer in der ganzen Welt ausbrachen. Aber jetzt scheint sie zu ruhen. Wir fragen uns, jeder geisterfüllte Diener, und schauen auf. Herr Jesus, ich weiß, dass etwas geschehen wird. Ich spüre den Druck, der auf mir lastet. Ich liebe dich, Herr. Und jetzt, ich möchte dich in Frieden sehen, Herr. Hilf uns. Wir warten auf dich. So in etwa ist die Einstellung. Genauso diskutieren die Jünger über das, was sie gesehen haben. Und dann, ganz plötzlich, tauchte Unruhe auf. Das ist der Satan. Er wird dich nicht lange darauf ausruhen lassen. Wenn ihr über den Herrn Jesus und seine Werke reden wollt, wird er sofort da sein, um euch zu unterbrechen. Dann entstand plötzlich Unruhe. Das Schiff begann zu schwanken, die Segel wurden weggerissen, die Ruder brachen und das Wasser füllte das Boot. Ein Unheil brach aus. Seht ihr, es geschah ganz plötzlich. Alle Hoffnung auf ein Überleben war dahin. Obwohl sie ihn so viele großartige Dinge hatten tun sehen, vergaßen sie alles, als das Unglück hereinbrach. Nun möchte ich dich als Bruder etwas fragen. Ist das nicht die Haltung der Menschen heute? Wir kommen hier in die Gemeinde und jubeln und loben Gott, wenn unsere Brüder und so weiter das Wort sprechen und wir die Verheißungen hören können. Wir loben Gott für das, was er getan hat, und hören auf das Zeugnis dieses einen, der sagt, ich war einst blind, meine Augen waren blind, jetzt sehe ich. Einer sagt, der Arzt hat mich mit Krebs aufgegeben, und in 2 Wochen oder 2 Tagen oder so war kein einziges Stückchen Krebs mehr da. Das ist schon sehr lange her. Sie können bis jetzt nichts mehr finden. Ich lag gefesselt in einem Rollstuhl, gelähmt. Ich kann genauso gut gehen wie jener andere. Wir hören diese Zeugnisse, aber genau so ist es. Lass es einmal unser kleines Haus treffen, dann vergessen wir die ganze Herrlichkeit, die wir genossen haben, all diese großartigen Dinge. Oh, jetzt sind wir es. Seht ihr, diese Dinge geschehen aus einem bestimmten Grund. Sie geschehen, um uns zu prüfen. Nun, Probleme, die wir nicht beheben können, können anscheinend auch die Ärzte nicht beheben. Und es gibt nichts, was man dagegen tun kann. Sie versuchten, ihre Segel zu ziehen, sie wurden weggeweht. Sie versuchten, ihre Ruder, sie zerbrachen. Sie rannten in die Mitte des Schiffes und es lief voll. Seht, der Satan war entschlossen, sie zu überwältigen. Jetzt dachte er, er hätte Jesus schlafend, weg von ihnen. Und dann könnte er sich über sie hermachen. So ist es auch heute. Wenn Satan eine Chance bekommt, kommt er, seht ihr? Und du gehst zum Arzt. Und der sagt, da kann man nichts mehr machen. Es ist fortgeschritten. Wer? Wir haben nichts gegen einen Nervenzusammenbruch. Wir haben nichts für mentale Probleme. Nein, wir können nichts tun. Arthritis? Nein, da können wir nichts machen. Wir können ihnen vielleicht Cortison geben, aber das wird euch auch töten. Also haben wir nichts für euch. Leukämie? Dagegen können wir nichts tun. Siehst du, dann bekommst du nur Unruhe. Aber schau zurück. Hat er nicht Leukämie geheilt? Hat er nicht den Krebs geheilt? Hat er nicht alles richtig gemacht? Hat er nicht sein Wort gehalten? Seht ihr, wir werden unruhig, wenn es unser kleines Schiff trifft. Diese kleine Boje, in der wir segeln, ist ohnehin zerbrechlich und wird von Zweifeln und der Welt angefüllt. Beachte Schwierigkeiten, die ihr nicht beheben könnt, dann setzt die Angst ein, genau wie jetzt. Auch wir haben Ängste in nationalen Unruhen. Wir haben Ängste in den Unruhen der Gemeinden. Wir haben überall Ängste, überall. Jetzt sagen wir, nun, was können wir dagegen tun? Wenn wir uns nur daran erinnern könnten, dass er im Schiff ist, seht ihr? Ihr sagt, aber ist, ja, ist er in dem Schiff? Hier, das ist er. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Es ist immer noch nur dies. Es ist das Heilmittel. Es ist die Medizin. Es ist das Heilmittel für jeden Zusammenbruch. Es ist das Heilmittel für jeden Krebs. Es ist das Heilmittel für jedes Leiden. Es ist Gott manifestiert in dem Wort. Das Wort ist Gott. Jesus sagte, es ist ein Same. Wenn der Same in den richtigen Boden gepflanzt wird, wird er genau so wachsen, wie er ist, und jede Verheißung wird sich erfüllen. Wir vergessen das alles und wissen, dass er im Schiff ist. Sie hätten wissen müssen, dass er wusste, dass diese Sache geschehen würde. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Gewiss, er wusste es. Er wusste die ganze Zeit über, dass es passieren würde. Warum? Er tat es nur, um deren Glauben zu prüfen, zu testen. Und manchmal tut er dasselbe für dich und mich. Er lässt Dinge geschehen, nur um zu sehen, wie wir darauf reagieren werden. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Die Heilige Schrift sagt, jeder Sohn, der zu Gott kommt, muss versucht, gezüchtigt und geprüft werden. Satan wird euch auf jeden Zentimeter Boden, den ihr beansprucht, prüfen lassen. Das wird er ganz sicher tun. Deshalb lässt Gott manchmal solche Dinge geschehen. Nun denkt daran, sie waren alle aufgeregt. Alle Hoffnungen waren dahin. Ihr Schiff war, ihre Segel, mit denen sie zu segeln gewohnt waren, waren weg. Die Ruder, mit denen sie gerudert hatten, waren zerbrochen. Die Wellen hatten das Boot umgeworfen und gekippt und so weiter. Alle Hoffnungen waren dahin. Und doch lag bei ihnen im Schiff derjenige, der bewiesen hatte, dass er der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Amen. Er hatte durch Zeichen und Wunder bewiesen, was er war, dass Gott sein Wort ergriffen hatte, von dem er gesagt hatte, dass sein Messias es tun würde und dass er diesen Mann als seinen Messias gerechtfertigt hatte. Und er lag ganz hinten im Schiff, nicht weit entfernt von ihnen, und doch waren sie zu Tode erschrocken. Glory, ich fühle mich wie ein... Was denkt ihr, was ich bin? Ein heiliger Roller? Gut, jetzt merke, wenn... Ich weiß, das klingt nicht sehr geistlich, aber es tut mir gut, es zu sagen, seht ihr? So beachtet, ihre Hilfe lag genau dort und sie hatten alles darüber vergessen. Jesus hatte bewiesen, dass er der Gott war, der Brot erschaffen konnte, und am Tag zuvor, am selben Tag, hatte er Fische erschaffen. Er bewies, dass er der Schöpfer war, und sie wunderten sich immer noch. Leere Stelle auf dem Band. Jesus sagte, wenn ich nicht das tue, was von mir geschrieben steht, so glaubt mir nicht. Tue ich aber das, was von mir geschrieben steht, so bezeugen sie und sagen euch, wer ich bin. Oh mei! Wenn ihr behauptet, ein Christ zu sein, sagt euch die Bibel hier, was ein Christ sein sollte. Markus 16 wird euch sagen, ob ihr gläubig seid oder nicht, seht ihr? Es sagt euch, was ihr sein sollt. Die Bibel. Jesus sagte, wer von euch kann mich der Sünde beschuldigen? Sünde ist Unglaube, wenn ich euch nicht genau das bewiesen habe, was ich sein soll. Ein solcher großer Bote ist uns in der Bibel vorausgesagt. Immer können wir die Stelle in der Schrift finden. Das ist der Grund, warum der Heilige Geist heute in der Bibel vorausgesagt und wir wissen, dass er da ist. Und wir wissen es durch die Schrift, eine Bestätigung dessen, was er ist. Wir haben gesehen, wie er in der ersten Zeit gewirkt hat. Wir haben gesehen, wie er in Christus gewirkt hat. Wir sehen, wie er heute wirkt. Wir wissen, dass es der Heilige Geist ist oder nicht. weil er das Wort Gottes manifestiert und bestätigt, es lebendig macht. Nun, sie sind es, die von mir zeugen. Sucht in der Heiligen Schrift. Sie sagen euch, wer ich bin. Sie hätten wissen müssen, dass er derselbe Gott war, der Brot erschaffen konnte. Er schuf auch die Winde und Wellen. Gewiss, er ist nicht nur ein Teil von Gott, er ist ganz Gott. Er schuf die Winde und die Wellen. Wenn andere Dinge ihm gehorchen müssen und er der Schöpfer ist, müssten dann nicht auch die Winde und Wellen ihm gehorchen? Amen. Beachten wir, er hat auch unseren Körper erschaffen. Müssen unsere Körper ihm nicht auch gehorchen? Amen. Du übergibst ihm deine Gedanken, übergibst ihm dein Leben, übergibst ihm deinen Glauben und beobachtest, wie dein Körper gehorcht, was er sagt. Wenn du ein Säufer bist und nicht aufhören kannst zu trinken, dann übergibst du dein Leben ihm und siehe, du wirst nicht mehr trinken. Wenn du ein gewohnheitsmäßiger Raucher bist und versuchst es aufzugeben und es nicht schaffst, dann übergib es ihm und schau, was passiert. Er wird diesen Körper wieder dem Wort unterwerfen. Jawohl, Herr. Aber du musst ihn ihm überlassen. Du musst ihm glauben. Er hat unsere Körper gemacht. Sie gehorchen auch seinem Willen. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Wenn ihr Christen seid, müsst ihr das. Ihr sagt, er lässt unseren Körper gehorchen. Oh, ich glaube, darüber haben wir Macht. Dann bist du nicht völlig ausgeliefert, denn ihr seid nicht euer eigen. Ihr seid tot. Du selbst bist tot und dein Leben ist verborgen in Gott durch Christus und versiegelt durch den Heiligen Geist. Wie kann man davon wegkommen? Ich glaube, wir brauchen eine Erweckung. Unser Leben ist tot. Wir sind tot. Unsere eigenen Gedanken. Ihr denkt reine Gedanken. Die alten weltlichen Gedanken, die euch ablenken, für die seid ihr tot. Und euer Leben ist verborgen in Gott durch Christus und versiegelt durch den Heiligen Geist. Was für eine Stellung! Welch eine Sicherheit! Oh mein, wie lange bis zur nächsten Erweckung? Bis zum Tag eurer Erlösung. Epheser 4,30. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, auf den Tag eurer Erlösung. Was für ein sicheres Gefühl zu wissen und zu sehen, wie der Heilige Geist dein Wesen von einer bösen Person verändert. Amen. Dann wissen wir, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind. Wir sehen den Heiligen Geist in uns leben, sein Leben. Paulus sagte, das Leben, das ich einst lebte, lebe ich nicht mehr. Nicht ich, sondern der Christus, der in mir lebt. Das war's. Er war vom Tode zum Leben übergegangen und Christus war in ihm lebendig, geborgen in Sicherheit. Christus war derjenige, der das Schiff lenkte. Paulus brauchte nur still zu sitzen und ihm zu gehorchen. Hinweis: Gott wird unseren Körper so sehr dazu bringen, ihm zu gehorchen, dass er in Johannes Kapitel 6 sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denkt darüber nach. Unser Körper gehorcht, wenn wir keine Kontrolle mehr über ihn haben und er wieder zu einem Löffel Staub wird. Gott wird zu diesem Körper sprechen und er wird wieder auferstehen in der Gestalt des auferstandenen Jesus Christus. Warum macht ihr euch darüber Sorgen? Wenn es in den Händen Gottes liegt, lasst los. Amen. Denn er wird ihn auferwecken am jüngsten Tag. Er hat versprochen, es zu tun. Das ist so, spricht der Herr. Es steht in seinem Wort geschrieben. Wovor hast du dann Angst? Vor diesem kleinen alten Schiff? Er ist mittendrin. Wenn er es nicht ist, dann bleibt heute Nacht hier, bis er hereinkommt. Es ist gefährlich zu versuchen, ohne ihn zu segeln. Du wirst untergehen, sicher. Aber du kannst nicht untergehen. Wenn du untergehst, wird er dich wieder aufrichten. Welchen Unterschied macht das also? Das ewige Leben, Gott, der die ganze Schöpfung dazu bringen kann, ihm zu gehorchen. Oh, ich liebe dieses alte Gemeindelied. Die Winde und die Wellen gehorchen seinem Willen. Friede sei still, Friede sei still. Alles muss ihm gehorchen. Die ganze Natur muss ihm gehorchen. Er ist der Schöpfer der Natur. Amen. Nachdem die Jünger sich am Ende befanden, muss es ihnen gedämmert haben. Als sie sahen, dass sie nichts dagegen tun konnten, muss es ihnen gedämmert haben. Sag mal, wir sind hier in einer furchtbaren Lage. Oh, ich werde sterben. Ich will nicht ertrinken. Das, was bin ich? Einer von ihnen muss gesagt haben, Moment mal, Moment mal. Ist euch jemals klar geworden, dass er genau da liegt? Wir haben so viel über ihn geredet, haben von ihm Zeugnis abgelegt, von seinen großen Taten und haben ihn als den Messias bezeichnet. Und jetzt liegt er genau hier bei uns. Oh, Glory. Oh, was für ein Gefühl. Habt ihr jemals gedacht, ihr wäret am Ende eures Weges? Vor etwa 8 Monaten hatte ich zu Hause eine Vision und ihr wisst Bescheid, meine Herren, wie spät es ist. Als ich das sah, hörte ich den Knall, der in der Vision losging, und sah 7 Engel kommen, die mich packten. Ich sagte ihnen allen, das ist wahrscheinlich das Ende des Weges. Ich ging zu meiner Frau und sagte, Schatz, das könnte mein Ende sein. Ich weiß es nicht. Wie viele haben das Band schon gehört? Na klar, ihr wisst schon, seht ihr? Ich sagte, es heißt, so spricht der Herr, etwas wird geschehen. Ich weiß es nicht. Und dann ging ich zu ihr und sagte, Liebling, ich sage dir, was du jetzt tun sollst. Wenn das mein Ende ist, hat Gott eine Vision gezeigt. Er sagt einem nicht immer, was es ist. Er hat den Propheten des Alten und Neuen Testaments nie gesagt, was es ist. Oft, wenn er nicht wollte, dass sie es wissen, haben sie es einfach aufgeschrieben, seht ihr? Also ging es sie nichts an. Es ist Gott, der etwas tut. Wenn Gott nicht auf die Szene gekommen wäre, 15 Minuten am anderen Morgen, bevor ich wegging, wäre diese Gemeinde nur ein bisschen länger hier gewesen. Fragt Bruder Carsten, wenn Gott, der Herr, nicht 15 Minuten, bevor ich hierher kam, zu mir gesprochen hätte, würde ich sagen, im Namen des Herrn würde diese Gemeinde in 6 Monaten nicht mehr stehen. Ihr würdet wie Schafe verstreut sein. Aber Gott, der Herr, hat in seiner Barmherzigkeit zu mir gesprochen, ohne dass ich etwas davon wusste, und ich habe es Bruder Carson erzählt. Und auf einmal war es da, und da war es. Und hier ist Bruder Carson, seht ihr? Ich bin so froh, dass er in der Zeit der Unruhe auf dem Schiff ist. Amen. Wie gepriesen sei der Name des Herrn. Ich wünschte, ich hätte Worte, ich hätte das Vokabular, irgendein Wort, mit dem ich ausdrücken könnte, was er uns bedeutet. Doch es gibt keine Worte. Der Prophet sagte, er ist der Ratgeber, der Friedefürst, der mächtige Gott, der ewige Vater. Und dann gingen ihm die Worte aus. Sagte er ist wunderbar. Er hatte keine weiteren Titel, die er ihm geben konnte. Ratgeber, Friedefürst, mächtiger Gott, ewiger Vater und wunderbar. Amen. O, wie preisen wir diesen großen, mächtigen Herrgott Jehova. Inmitten von Götzendienst, inmitten von Weltlichkeit, inmitten von allerlei Verwirrung und Durcheinander, wir haben ihn immer noch auf dem Schiff. O, in diesen Tagen. An diesem Tag, an dem die Religionen nicht wissen, welchen Weg sie einschlagen sollen. O, wie glücklich bin ich zu wissen, dass derselbe Gott mit derselben Schekina-Herrlichkeit, derselbe gestern, heute und für immer, in diesem Schiff ist, in dem Wissen, dass ich mich dem Tal des Todesschattens stellen muss, wenn er es hinauszögert. Kein Wunder, dass David schrie, ich fürchte kein Unglück, denn du bist im Schiff. Amen. O, wie konnten sie das sehen? So viel hatten sie gesehen, konnten es nicht in Worte fassen, was sie gesehen hatten. Jetzt dämmerte es ihnen, dass er ganz nahe bei ihnen lag. Jetzt ist er viel näher bei euch, als er es damals war. Ist das richtig? Die Versammlung sagt Amen. Ich bin jetzt bei euch, aber ich werde in euch sein. Noch eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Und doch werdet ihr mich sehen, denn ich werde bei euch sein und in euch sein bis an das Ende der Welt. Bruder Branham, kann ich mich darauf verlassen? Jesus sagte es so. Woran werde ich es erkennen? Und die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Da hast du es. Glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Also gut. Derselbe gestern, heute und für immer. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir, wenn Unruhen auftauchen, sagen, wie die Jünger, die gesagt haben müssen, lasst uns gehen und ihn wecken. Lasst uns ihn rufen. Lasst uns ihn auf die Szene rufen. O mein geliebter Bruder, meine liebe Schwester, ich liebe dich. Und vergiss nicht, ich sage dir die Wahrheit. Wenn ihr heute Abend Probleme habt, ist er zur Stelle. Er kann auf die Szene gerufen werden, indem du nur deine Lippen bewegst. Er wird auf der Bildfläche erscheinen. Amen. Rufe Jesus auf die Szene. Wecke Jesus, denn wir haben ihn bei uns. Und er ist derselbe gestern, heute und für immer. Sie hatten gesehen, dass Gottes biblisches Wort durch ihn bestätigt wurde. So auch wir. Und es war nicht schwer, ihn auf die Szene zu rufen. Er lag einfach da und wartete darauf, dass sie ihn riefen. Nun frage ich mich heute Abend, ob er nicht gerade in deinem Herzen liegt und darauf wartet, dass du ihn aufwächst. Das stimmt. Oh, ich liebe das. Die Menschen sagen heute, wenn wir das nur wüssten und sicher sein könnten. Wir hören sie sagen, dies ist das und dies ist jenes, aber dies ist das, dies ist das. Das ist es, was er gesagt hat. Das ist sein Wort. Er und sein Wort sind ein und dasselbe. Sein Wort soll ihn eindeutig ausweisen. Das ist die Art und Weise, wie er sagte, dass er beweisen kann, dass er Gott ist, denn die Werke, die Gott ihm zu tun gab, wurden von ihm getan. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht, seht ihr? So identifizierte es ihn. So identifiziert es auch euch. Wenn ihr sagt, dass ihr ein Christ seid und die Erkennungsmerkmale eines Christen, des biblischen Christen, nicht in euch wirken, dann stimmt etwas nicht, seht ihr? Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Jawohl. Nicht möglicherweise werden sie es, sondern sie werden es. Wenn wir nur erkennen könnten, dass er hier bei uns ist, derselbe gestern, heute und für immer. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. 24. Kapitel. Ich werde euch niemals verlassen, sagte er wieder. Noch einmal, ich werde euch niemals verlassen und nicht aufgeben. Ich habe mir gerade die Bibelstellen angesehen, die ich hier aufgeschrieben hatte. Wie können wir sicher sein? Durch sein bestätigtes Wort. Er wartet jetzt darauf, dass ihr ihn auf die Szene ruft, um euch zu bestätigen. Also lasst uns gehen und Christus in unserem Leben erwecken. Wie erweckt man Christus? Durch den Glauben an sein Wort. Der Glaube ruft ihn auf die Szene. Das ist es, was ihn auf die Szene bringt, der Glaube. Rufe ihn, um sein Wort zu bestätigen, und zweifle nicht aus Angst. Dann rufe ihn an, um sein Wort zu bestätigen, und zweifle nicht aus Angst. Tue das nicht. Glaube ihm einfach, wie es geschrieben steht, und lass es geschehen. Und Gott wird dir beweisen, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und für immer. Wir beten einen unsichtbaren Gott an. Wenn heute Abend ein Mann auf diese Plattform käme, mit Nägeln an den Händen und Dornen hier, dann wäre das nicht Gott. Davon haben wir in den letzten Tagen so viel erlebt, seht ihr? Nun, jeder Heuchler könnte das tun. Seht ihr? Jeder Imitator, jeder Hochstapler könnte das tun. Aber die einzige Möglichkeit, Jesus zu erkennen, sind seine Werke. Und dieser Mann würde versuchen, sich als Jesus auszugeben. Und Jesus wird nicht in dieser Art von Körper gesehen werden, bis wir ihn kommen sehen. In den letzten Tagen werden falsche Christen aufstehen, sagte er, und große Wunder und Zeichen tun. Aber das ist es noch nicht. Denn wie der Blitz aus dem Osten kommt und nach Westen leuchtet, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Aber woher wissen wir dann, dass er bei uns ist, in welcher Form? Nicht durch intellektuelle Vorstellungen, nicht durch ihr Leben bewiesen, nicht indem sie sagen, ich glaube. Das reicht nicht aus. Es muss etwas in euch selbst stattfinden, das der Heilige Geist selbst in die Rechtfertigung Gottes. Und wenn du sagst, du hast den Heiligen Geist und dann nicht jedes Wort hier drin glaubst, dann stimmt etwas nicht mit dem Geist, den du hast. Der Heilige Geist hat die Bibel geschrieben und er kann nicht sagen, ich habe da gelogen, das habe ich nicht so gemeint. Nicht er, er ist vollkommen. Beachtet, wie ist er identifiziert? Was könnte er? Wenn die Bibel sagt, Kolosser 1, Vers 15, dass wir beten einen unsichtbaren Gott an. Gott ist unsichtbar. Glaubst du das? Die Versammlung sagt Amen. Dann würde diese Person, die hier mit Nagelabdrücken, Rauch, Blut und allem anderen herumläuft, nicht zu Gott werden. Wir beten einen unsichtbaren Gott an. Er war immer unsichtbar, bis er sich in Jesus Christus zu erkennen gab. Ist das richtig? Amen. Jetzt gibt sich der unsichtbare Gott in einem selbst zu erkennen. Seht, ihr seid sein Tempel. Euer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. So steht es in der Schrift. Die Feuersäule, die Moses sah, war nicht der unsichtbare Gott. Die Feuersäule war die Schekina-Herrlichkeit, die Nähe des unsichtbaren Gottes zeigte. Als Johannes Jesus, den Sohn Gottes, taufte, kam Gott, der unsichtbare Gott, in Form eines Lichtes herab, das wie eine Taube durch die Luft glitt. Der unsichtbare Gott, der sich in der Schekina-Herrlichkeit identifizierte. Derselbe unsichtbare Gott identifizierte sich in der Feuersäule, einer Schekina-Herrlichkeit, als sie den Tempel zu Salomos Zeiten einweihten. Es kam herein und ging. Die Feuersäule ging hinter den Vorhang in das Allerheiligste hinein. Die Schekina-Herrlichkeit wurde identifiziert. Als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war, erkannte Paulus den unsichtbaren Jesus Christus in der Gestalt der Schekina-Glory, einem Licht, das dem Sünder die Augen auslöschte. Amen. Dieselbe Schekina-Herrlichkeit ist heute Abend hier. Derselbe gestern, heute und für immer, der einen unsichtbaren Gott repräsentiert, der seine Worte mit denselben Zeichen bestätigt, die er zu tun versprochen hat. Er ist auf die Szene gerufen worden. Jetzt kannst du ihn in dein Leben rufen und sagen, Herr Jesus, ich nehme dich beim Wort. Ich glaube, dass du hier bist. Ich glaube, dass du heute Abend hier bist, um mir zu helfen. Ich möchte dich in meinem Boot haben. Ich möchte, dass du, der große Heilige Geist, zu mir kommst. Ich bin in Schwierigkeiten. Ich bin krank. Ich bin ein Sünder. Ich möchte, dass du zu mir kommst, dass du mir hilfst. Ich erkenne, dass du einfach da liegst und darauf wartest, dass ich dich anrufe. Und ich werde dich anrufen von ganzem Herzen. Jetzt lasst uns dabei unsere Häupter neigen. Seid ehrfürchtig. Betet wie nie zuvor. Haltet alle einen Moment inne und denkt nach. Wer bist du? Was bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Wenn du heute Abend hier ein Sünder wärst, der Christus nicht kennt, und du möchtest, dass er heute Abend in dein Schiff kommt und dir durch die unruhigen Gewässer hilft, und du möchtest, dass man an dich im Gebet denkt, würdest du dann deine Hand heben? Gott segne euch, Gott segne dich, 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 alle hier im Gebäude. Willst du nicht daran denken, wenn ich für dich bete? Dann öffne einfach dein Herz. Mehr gibt es nicht zu tun. Bekenne einfach und sage, Herr, ich bin im Unrecht. Ich möchte, dass du dich an mich erinnerst. Herr Gott, du hast diese Hände gesehen. Diese Menschen, ich glaube, Vater, ich stehe hier zwischen Leben und Tod für sie. Und ich weiß, dass ich am Tag des jüngsten Gerichts für meine Taten gerade stehen muss. Und ich bitte im Gebet für sie, Herr, dass die große Schekina-Herrlichkeit Gottes ihnen in dieser Stunde erscheinen möge. Sie wird sie für den Rest ihres Lebens nicht mehr verlassen. Und im Laufe ihres Lebens, in jeder kleinen Not, möge diese Schekina-Herrlichkeit da sein, denn sie kann jederzeit angerufen werden. In der Heiligen Schrift heißt es, sie nahmen dich, so wie du warst, und setzten dich in das Schiff. Herr Jesus, du bist Geist, heute Nacht, hier in der Gestalt und im Namen des Heiligen Geistes. O Gott, im Glauben nehmen wir dich, wie du bist, in unser Schiff, Vater. Hilf uns, Gott, lass die Schekina-Herrlichkeit uns erscheinen und Frieden schenken. Ich weiß nichts anderes zu tun, Herr, als dies zu sagen, dass du gesagt hast, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass mein Vater ihn zuvor zieht, und alle, die mir der Vater gegeben hat, werden zu mir kommen. Und aus dem Rücken dieser Hände, von denen ich glaube, dass sie aufrichtig waren, die ihre Hände zu dir erhoben haben. Ich bete, Herr Jesus, so übergebe ich sie dir als deinen Diener, als Zeichen dieses Treffens hier in Chicago. Ich beschwöre den Teufel, sie nicht mehr anzurühren. Sie sind Gottes Eigentum. Hände weg, Satan, bis sie voll etabliert sind und wissen, wie sie sich zu verhalten haben und dem Feind zu widerstehen haben. Ich fordere den Feind durch Jesus Christus auf, sich von ihnen fernzuhalten. Möge der liebende Heilige Geist sie ergreifen, sie zur Wassertaufe und zur Taufe des Heiligen Geistes führen und sie dann im Reich Gottes versiegeln bis zum Kommen und Erscheinen des sichtbaren Leibes des Herrn Jesus, um seine Braut zu sich zu holen. Sie sind dein Vater. Möge der große Gott der Schekina-Herrlichkeit mit ihnen sein, heute und immer da. Bete im Namen Jesu Christi. Amen. Nun, nur einen Augenblick. Das ist das Erste, was zu tun ist. Das Zweite, was ihr tun müsst, wenn ihr ihn angenommen habt, ist, es zu bezeugen, denn er ist der hohe Priester eures Bekenntnisses. Er kann euch erst dann helfen, wenn ihr ihn im Glauben annehmt und öffentlich bezeugt, dass er euer Retter ist. Wenn ihr hier von ihm Zeugnis ablegt, ihr werdet euch hier vor ihm schämen. Er wird sich dort vor euch schämen. Wenn ihr euch hier nicht vor ihm schämt, dann wird er sich dort auch nicht vor euch schämen. Ich denke, am Ende dieser Versammlung sollte jeder von euch, der Christus als seinen Retter angenommen hat, zu dieser Plattform kommen und sagen, was Gott in eurem Herzen getan hat. Nun, er ist um unserer Übertretung willen verwundet und um unserer Missetaten willen gequält worden. Die Strafe unseres Friedens lag auf ihm und durch seine Striemen sind wir geheilt. Nun, es gibt keine Gebetskarten. Die Leute, wir haben neulich für die Kranken gebetet, aber ich fühle mich gedrängt, dies so zu tun. Wie viele kranke Menschen sind hier drin? Hebt eure Hände hoch. Ihr, die ihr krank und bedürftig seid, Gott weiß, wer ihr seid, habt einfach Glauben. Nun bewegt sich niemand mehr für die nächsten paar Minuten. Das ist eine große Sache. Es ist so großartig. Wenn es hier also einen Ungläubigen gibt, der nicht daran glaubt, dann fordere ich dich im Namen Jesu Christi auf, hierher zu kommen und es zu tun. Wenn du einen anderen Weg kennst als das Wort Gottes, Und das ist es, das Wort Gottes, dann will ich das auch sehen. Wenn du es nicht kannst, dann glaube es. Jetzt lasst jeden hier direkt in diese Richtung schauen. Oder schaut nach oben, das ist besser. Ich fürchte, ich werde eure Aufmerksamkeit auf etwas lenken, das ich nicht tun sollte. Wie Petrus, so sagte auch Johannes, schaut auf uns. Ich meine es nicht so. Lasst uns aufschauen. Und ich zitiere eine andere Bibelstelle. Er ist der Hohepriester unseres Bekenntnisses, das wissen wir. Und er ist auch ein Hohepriester, der mit dem Gefühl unserer Schwachheit berührt werden kann. Ist das richtig? Die Versammlung sagt Amen. Nun werde ich schauen, wen ich sehe, den ich kenne. Denn ich habe hier ein paar Leute aus dem Tabernakel Down Homes, die sich hier niedergelassen haben. Und eine von ihnen, die ich gerade erkannt habe, ist, sie kommt darunter, ist Frau, ihr Name war früher Griffith. Ich habe ihren Namen jetzt vergessen. Es ist Schwester Rosella hier. Sie und ihre Mutter sitzen hier. Die Alkoholikerin aus Chicago. Und der Herr hat sie in der Versammlung geheilt. Ihr kennt Rosella fast alle hier. Die Missionen und so weiter. Wo sie hingegangen ist und Zeugnis abgelegt hat. Eine totale Alkoholikerin und jetzt eine liebevolle Christin. Und wurde gerade von derselben Shekina Glory berufen. Es ist auch von Dauer, nicht wahr, Rosella? Schwester Rosella sagt Amen. Und jetzt schaue ich mich wieder um. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich kenne diese Lady, die hier sitzt. Genau hier, die zweite Frau hier, die ihre Hände zum Mund führt. Ich kann ihren Namen nicht nennen. Ja, du. Kommst du nicht runter zum Tabernakel? Ist es Frau Peckinpah? Ist das richtig? Das habe ich mir gedacht. In Ordnung. Und dann rechts, die dritte Frau hinten, ist Frau Way, die Frau dieses Mannes, der neulich in der Gemeinde tot umgefallen ist mit einem Herzinfarkt. Und der zurück ins Leben gerufen wurde und hier sitzt. Hat jemand jemals jemanden gesehen, der von den Toten auferweckt wurde? Wenn nicht, dann hebt eure Hände, wenn ihr noch nie jemanden gesehen habt, der von den Toten auferstanden ist. Erhebe dich, Herr Way. Die Versammlung jubelt. Ich predigte gerade so wie jetzt, die Shekinah-Herrlichkeit war anwesend und plötzlich bei einem Herzanfall fielen seine Augen zurück. Jetzt kann man zwar die Augen schließen, aber man kann die Augen nicht mehr öffnen. Seine Frau ist seit vielen Jahren Krankenschwester. Sie schrie, als sie sein Herz erfasste und sah, dass er tot war. Ich brachte das Publikum zum Schweigen und ging zu Boden. Ich hatte gesprochen. Ich legte meine Hände auf ihn und fühlte. Ich schaute zu ihr auf und sie sagte, er ist tot. Und ich prüfte seine Augen. Ich sah seine Augen so, der hintere Teil hier. Die Augenlider waren so zurückgedreht. Er hatte keinen Puls mehr, so wie das hier. Ich sagte, Herr Jesus. Und er kam auf die Szene. Ich legte meine Hand auf ihn und er sagte, versuchte zu sprechen, Bruder Branham. Er war so schwach, dass er es nicht schaffte. Und hier steht er nun heute Abend als Trophäe der Gnade Gottes. Das sind mindestens 5 oder 6 Fälle, in denen ein Toter, manchmal 6 oder 8 Stunden lang, durch die Gegenwart Jesu Christi und durch Gebet wieder zum Leben auferweckt wurde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob eine kleine Dame hier steht. Ich glaube, sie ist eine. Ich kenne sie. Ich weiß nicht, wie du heißt, aber ich kenne dich, richtig? Und dann Bruder Brown. Ich glaube, das ist richtig, wenn ich mich nicht irre. Und zwar, ist das Bruder Brown? Nein, ich glaube nicht. Entschuldigung. Das war's dann wohl, glaube ich. Betet jetzt und sagt, Herr Jesus, lass mich dein Gewand berühren. Du bist ein hoher Priester. Und ich weiß, dass Bruder Brennan mich nicht kennt. Er weiß nichts über mich. Aber du kennst mich. Und wenn du mich nur dein Gewand berühren lässt, Ich will gesund werden. Nun betest du in diesem Gebet, und ich bitte Gott um Folgendes. Herr Jesus, und zum Abschluss dieser Versammlung heute Abend, dass die Menschen, die Fremden im Tor, und sie mögen nicht verstehen, aber lass sie wissen, dass die Botschaft wahr ist. Komm, Herr Jesus, und gewähre uns. Und mögen wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass die Ungläubigen oder die neugeborenen Christen sehen, dass die Shekinah-Herrlichkeit Gottes jetzt hier ist, identifiziert durch ein Bild, auch durch die Wissenschaft, in den Gemeinden rund um die Welt. Du bist derselbe gestern, heute und für immer. Wir glauben dir. Lass den Herrn Jesus, eine Schwester beginnt in einer anderen Sprache zu sprechen, leere Stelle auf dem Band. Gelobt sei der Herr. Jetzt hat sich Gott hier zu erkennen gegeben. Nun, ich glaube, dass das wahr ist. Jetzt lasst jemanden durch diese Abschnitte hindurchgehen, hier entlang, und dann kommen wir hier entlang und so weiter und so fort. Und ihr glaubt einfach, dass... Jetzt rührt sich keiner von der Stelle. Seid wirklich ehrfürchtig. Nun sage ich nicht, dass er es tun wird. Ich vertraue darauf, dass er es tun wird. aber wenn er es tut, wäre das nicht die Bestätigung dieses Wortes, dass er dasselbe ist, gestern, heute und für immer? War das der Grund, warum ihr den Messias am Anfang erkannt habt? Dann gibt er sich heute Abend in seiner Gemeinde zu erkennen, dass er dasselbe Messias ist, wenn ihr nur glaubt. Nun betet einfach. Ich muss mich auf eine Weise weihen, konzentrieren, besser gesagt. Auf eine Weise. Schau einfach auf die Leute und sieh. Ja, Gott sei Dank, hier ist es. Im Namen von Jesus Christus nehme ich jeden Geist hier unter meine Kontrolle, zur Ehre Gottes. Jetzt wisst ihr, was das bedeutet. Seid ehrfürchtig. Dieses Licht hängt über einer kleinen Frau, die hier hinten sitzt, einer jungen Frau, die ein rosa Kleid trägt. Sie betet für ihren Mann. Er ist rückfällig geworden und sitzt ganz hinten an einem Pfeiler. Er wird es glauben, es annehmen, und Gott wird dieses Wunder für dich tun, wenn du es glaubst. Die Frau, die neben dir sitzt, sorgt sich um ihren Ehemann. Nein, es ist ihr Bruder, der morgen ins Krankenhaus eingeliefert wird, ins Veterans Hospital. Wenn du auch daran glaubst, wird es auch für dich funktionieren, wenn du es glauben kannst. Hier ist ein Mann. Der Herr segne dich. Nimm es einfach an. Du kannst haben, worum du bittest. Hier ist ein Mann, der an Krebs operiert wurde und der hier drüben steht. Wenn du glaubst, wird Gott dich gesund machen. Glaubst du daran? Herr Wilcox, steh auf und nimm deine Heilung an. Der himmlische Vater weiß, dass ich den Mann nie im Leben gesehen habe. Ja, das ist richtig. Mache dir keine Sorgen. Sind wir Fremde? Winke mit der Hand zu. So ist's recht. Was ist das? Die Shekinah-Herrlichkeit, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Eine farbige Dame mit einem Leistenbruch, Komplikationen. Frau Burnett, glaubst du, dass der Herr Jesus dich gesund machen wird? Dann kannst du es haben. Amen. Ich habe die Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Da hinten sitzt ein Asthmatiker, der leidet, und der Mann sieht mich an. Oh, wenn ich nur... Der Herr wird mir sagen, wer es... Herr McGill, steh auf und akzeptiere deine Heilung im Namen von Jesus Christus. Ich habe den Mann noch nie in meinem Leben gesehen. Gott, der Allmächtige, weiß es. Hier ist noch einer. Hier ist ein Mann, der ein Blutgerinnsel um sein Herz herum hat und dort in der letzten Reihe sitzt. Glaubst du, dass Gott, der Allmächtige, dich heilen und gesund machen wird? Das ist die einzige Hoffnung, die du hast, um zu leben. Dieser Mann, der hier unten am Ende sitzt, betet für einen Mann, der in Norwegen ist, und betet für seinen Freund. Der Mann selbst leidet an einem Rückenleiden. Das ist die Wahrheit, nicht wahr? Hebe deine Hand. Das war's. Du hast, was du begehrst. Ruft ihn an. Er ist hier. Er ist auf dem Schiff. Glaubt ihr ihm? Die Versammlung jubelt. Steh nun auf und sagt, Herr Jesus Christus, ich rufe dich jetzt an. Ich glaube dir. Ich rufe dich auf die Szene, für mich. Hebt eure Hand und schreit auf eure eigene Weise eure Not heraus. Es geht um dich. Du bist derjenige, der krank ist. Hier ist er. Er hat sich selbst richtig identifiziert. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Gott sei gepriesen. Himmlischer Vater, hilf gerade jetzt in dieser Zeit der Not. Ich fordere Satan heraus in der Gegenwart des identifizierten Jesus Christus. Für diese Taschentücher und für diese Menschen. Satan, du kannst hier nicht halten. Jesus Christus weist dich zurecht. Die Menschen glauben, dass er am Schiff ist. Er ist jetzt hier. Seine Shekinah-Herrlichkeit ist über uns. Komm heraus von hier, Satan. Ich fordere dich heraus in Jesu Namen.